Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten
der Corby. Hallo Thomas.
Hi Corby.
Heute sind wir wieder nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen weiteren Experten in unsere Runde eingeladen, und zwar den Adi. Servus Adi.
Hallo Corby.
Ja, warum haben wir dich heute eingeladen, Adi? Worüber wollen wir reden? Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet.
Ja, das hoffe ich auch. Nein. Heute wollen wir über das Thema Kälte reden und
passend zur Jahreszeit und zur politischen Lage.
Okay. Ja. Wir wollen über Kälte reden und was Kälte für ein potentes Mittel für unsere Gesundheit ist. Das ist das Thema.
Genau.
Ja, prima. Wir freuen uns, dass du da bist, Adi. Und ich habe den Witz mit der politischen Kälte, politischen Situation und Kälte, ich habe Fantasie, aber wollen wir das näher ausführen oder lassen wir es einfach so stehen?
Ja, ich dusche tatsächlich seit ein paar Wochen kalt.
Du auch? Du bist ein Sparfuchs oder bist du ein Gesundheitsfuchs?
Wir sollen Energie einsparen und ich fühle mich da wirklich verpflichtet, kalt zu duschen.
Ich habe eher diesen Tipp mit dem Waschlappen. Okay. War das nicht dieser wunderbare grünen Politiker, Herr Kretschmann, der gesagt hat, wir sollen doch öfter lieber mal einen Waschlappen nehmen, statt zu duschen?
Ich bin nicht so ein politischer Mensch.
Das du hast das Thema angerissen.
Nein, mir ging es darum, ich
da wieder wunderbar, auch für die ganzen Zuhörer, wenn die jetzt denken, mein Gott, was labern die für einen Mist. Da kann ich die Podcast-Episoden empfehlen zur Ambiguitätstoleranz. Also einfach mal ruhig sein und aushalten den Diskurs. Das kann uns allen immer nur helfen. Oder sind wir eine diskursfähige Gesellschaft? Gestern Deutschland ausgeschieden aus der Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich habe vorhin so den Begriff reingeschmissen, wir sind ja eigentlich, braucht man nicht Fußball-Weltmeister sein, es reicht ja, wenn Deutschland der Moral-Weltmeister ist. Aber das könnte vielleicht ein anderes Thema für eine andere Episode sein. Also ja. Ich glaube nämlich nicht, dass wir in Deutschland extrem diskursfähig sind, sondern Ambiguität, also Vieldeutigkeit, nur schwer ertragen. Ich glaube, wir sind eine hypersensitive Gesellschaft und das ist das Gegenteil einer resilienten Gesellschaft. Da geht die German Angst wieder um. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema unserer Gesellschaft, aber nicht heute unser Podcast-Thema. Das hat mich jetzt gerade nur irgendwie jetzt mich getriggert, weil du diese politische Situation mit Kälte und so weiter, das hat mich jetzt irgendwie, hat was mit mir gemacht. Wir könnten auch über Ambiguitätstoleranz sprechen, aber nein.
Das würde mich jetzt kalt erwischen.
Aber das würde dich jetzt kalt erwischen. Da habe ich jetzt auch keine Vorbereitungen getroffen. Ja.
Das passiert hier öfter, dass wir über Sachen reden, über die wir gar nicht reden wollten.
Ja, also jedenfalls, es ist schön, Adi, dass du bei uns bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Für alle, die nicht wissen, wer der Adi ist. Adi ist ein ganz, ganz wertvoller, toller Mitarbeiter bei uns, ein toller Coach, toller Personal Coach und vor allem dein großes Steckenpferd, Adi, ist ja die Holistik. Ich würde fast schon sagen, der Adi ist der Biohacker des R1.
Das ist deine Worte in allen Ehren, ja. Ich definitiv interessiert mich die Holistik sehr. Ich schaue immer, dass ich meinen Kompetenzbereich erweitere und einfach alles Mögliche, was mir für wertvoll vorkommt, auch dann integriere ins Coaching. Und ja, da gehört definitiv auch das heutige Thema Kälte dazu. Auch jetzt über viele Jahre einfach selber an mir schon erprobt, Kälteexposition und auch am eigenen Leib gespürt, was es einfach für ein extrem potentes Mittel schon ist. Und deswegen möchte ich euch heute gerne einige für mich interessante Themen mitbringen und auch interessante Studien, die es dazu gibt. Ja, und dann glaube ich, werden wir alle hoffentlich mit ein paar Mehrwerten rausgehen heute.
Wir werden das, danke Adi, wir werden das in Zukunft häufiger so machen, dass wir den Adi immer mal wieder als Experten zu uns einladen, gerade wenn es eben um diese tieferen fachlichen Themen rund um diese gesamte Holistik im Sinne des Biohackings geht. Also es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir den Adi als Gast bei uns im Podcast haben. Heute, wie jetzt schon mehrfach angesprochen, das Thema Kälte. Und es ist nicht nur aus der Notwendigkeit heraus natürlich geboren, dass wir jetzt Strom sparen wollen und vielleicht Gas. Deswegen, bitte?
Gas.
Ja. Naja, es kommt drauf an, was für eine...
Ja, wenn du jetzt natürlich so einen Stromboiler hast, dann ist Strom, aber
ja.
Wir heizen mit Gas.
Ihr heizt mit Gas. Das macht Spaß.
Ja. Was blöd ist, ist tatsächlich, was ich jetzt auch mitbekommen habe, ist, wenn du das über, na, wie heißt das mit der Geothermie? Hast und dann hast du eine Wärmepumpe, weil die läuft über Strom. Das heißt, der ist ja auch teurer geworden.
Wärmepumpe läuft über Strom, ja, genau.
Auch, also es
okay,
ist
blöd. Aber jetzt mal unabhängig davon ist nämlich dieses Thema nicht nur politisch höchst brisant, sondern es hat auch was mit unserer Gesundheit zu tun.
Tatsächlich, ja.
Adi, ich habe den schönen Satz hier vor mir. Nicht die Kälte macht uns krank, sondern ihre Abwesenheit. Und dazu nochmal eine Ergänzung. Mhm. Kälte mit Erkältung zu assoziieren, ist ungefähr so, wie Sauna mit Verbrennungen gleichzusetzen. Dieser Text ist ein Zitat aus einer wunderbaren Ausbildung, kann ich nur jedem ganz wärmstens empfehlen. Die Immunsignatur-Ausbildung, wir bekommen dafür nichts, das ist wirklich meine volle Überzeugung, tolle Ausbildung, glaube ich, für jedermann lohnt sich. Total sehr geschätzter Kollege Dr. Gerrit Käferstein hat sich da was ausgedacht. Ich finde, eine der besten digitalen Ausbildungen im deutschsprachigen Raum. Nochmal, wir bekommen dafür nichts. Liebe Grüße an der Stelle. Und da habe ich dieses Zitat eben jetzt gerade her. Also, was sagen wir zu diesem Zitat? Nicht die Kälte macht uns krank, sondern ihre Abwesenheit. Und Kälte mit Erkältung zu assoziieren, ist ungefähr so wie Sauna mit Verbrennungen. Was sagst du dazu, Adi?
Ja, ich finde das ein total treffendes Zitat, weil ich möchte so ein praktisches Beispiel nennen. Und zwar, ich finde, wenn wir so in unsere Gesellschaft gucken, jetzt auch in den etwas ja, niedrigeren Temperaturen und uns so uns umschauen, auch wie die Leute in der Stadt auch angezogen sind manchmal mit den dicksten Winterjacken und komplett zu vermummt, so als könnten sie gleich auf die nächste Antarktis-Expedition gehen, da denke ich mir immer, ach, vielleicht ist das gar nicht der richtige Weg, sondern vielleicht wäre es auch sinnvoll, etwas mehr von dieser Kälte, die auch, ja, wie schon gesagt, ja gut ist, auch zu nutzen, damit wir wiederum widerstandsfähiger werden gegen die Kälte. Das heißt, einfach das auch als Vehikel zu verwenden, um einfach an die Außengegebenheiten besser angepasst zu sein.
Besser angepasst zu sein.
Ja.
Können wir das? Können wir uns an die Gegebenheiten anpassen, wenn es draußen so kalt ist?
Definitiv. Die Kälte ist an sich wie vieles, wie auch physisches Training beispielsweise oder auch Wärme. Es ist ein Stressor für den Körper. Und der Körper ist halt extrem intelligent und kann sich da definitiv auch anpassen, erstmal kurzfristig, aber natürlich dann auch langfristig gewisse ja, Körperzellen, da gehen wir auch noch später drauf ein, eben kreieren, um einfach langfristig auch besser eben Kälte abzukönnen. Mhm.
Stressor klingt ja jetzt erstmal ziemlich negativ, ne? Mhm. Vielleicht müssen wir da nochmal genauer die Leute mit ins Boot holen,
ja.
Weil viele Menschen könnten davon ausgehen, dass Stressoren eher zu vermeiden sind im Leben. Ja? Und zu sagen, hey, es ist gut, wenn ich wenig Stress habe, weil Stress macht mich vielleicht alt, macht mich krank, bringt mich ins Burnout etc. Damit ist ja dieser Begriff verbunden. Dabei sprechen wir ja immer auch in unseren Maßnahmen, egal ob das das Training ist oder eben, was du jetzt auch anderweitig schon angesprochen hast, die Kälte und so weiter, von gezielten Stressoren als sogenannter hormetischer Reiz. Da hatten wir ja auch die ein oder andere Podcast-Episode, Corby, dazu, wo ich immer gesagt habe, der Mensch ist keine Felge. Ne? Die Felge geht kaputt, wenn sie angekratzt wird. Und der Mensch, wenn er angekratzt wird, wird besser. Wie spielt denn das da rein und wie spielen da Stressoren eine durchaus positive Rolle?
Ja, also ich würde sagen, klar, Stressor hört sich erstmal negativ an, aber es kommt halt immer auf die Dosis des Stressors an. Mhm. Wenn der Stressor natürlich viel zu überschwellig ist, dann kann es natürlich auch, ne, dann würden wir natürlich jetzt im Beispiel zu Kälte, wir können erfrieren. Ne? Das heißt, der Stressor ist dabei zu groß oder zu hoch gewesen und deswegen würden wir natürlich dann nicht so gut ausschauen und es wäre dann kein hormetischer Reiz mehr. Aber wenn wir einen leicht überschwelligen Reiz haben, der Prozesse im Körper freisetzt, aber uns trotzdem nicht zu sehr überfordert, dann hat es durchaus halt positive Eigenschaften dann auch für unseren Körper und vor allem für die Gesundheit. Und aus meiner Sicht ist es so, dass wenn wir einfach in unserem Leben oder als Gesellschaft jeglichen Stressor vermeiden, also versuchen wollen zu vermeiden, dann werden wir definitiv keine widerstandsfähigen Menschen, sondern dann werden wir auch keine Athleten des Lebens oder sind keine Athleten des Lebens, sondern, hast du ja auch gesagt, schon öfter Opfer des Lebens.
Mhm. Das sehen wir jetzt gerade ja ganz deutlich, also ohne nochmal nachzukarteln, aber wenn wir jetzt gerade sehen, wie es um die Gesundheit unserer Kinder bestellt ist, mit denen, dass jetzt wieder eben verschiedenen Viren und Bakterien ausgesetzt sind, die sie jetzt schon lange nicht mehr hatten, so nach dem Motto, okay, wir kapseln uns ab, wir setzen uns eben keinen Reizen aus, schauen, dass wir uns eben abschotten. Ja. Und jetzt sehen wir einfach, wie es uns doch dann auch einholte. Dass die
das war aber mit Ansage, ne? Das war ja mit Ansage.
Wir haben
ja
schon drüber geredet, aber das einfach als sehr, sehr präsente Situation eben abschotten und sich keinen Reizen, keinen Stress auszusetzen, macht uns nicht stärker, sondern es macht uns anfälliger. Nicht, dass wir dann schwach sind, sondern wir sind anfälliger und das äußert sich dann natürlich, wenn wir dann kranker werden, keine Abwehrkräfte haben, keine Körperstrategien gegen diesen Reiz, dann werden wir daraus eben schwach. Ja. Und deswegen ist einfach eine sinnvolle Aussetzung gegenüber wirksamen Reizen das, was uns immer wieder stärker macht. Ja. Und da ist eben diese Kälteexposition eben in einem adäquaten Bereich absolut ja, notwendig und wirksam und gesundheitsfördernd.
Absolut, absolut. Das ist eben ja der große Unterschied zwischen einem Gegenstand, also einem Objekt. Ne? Wenn du ein wertvolles Objekt hast, eine wertvolle Uhr, dann wirst du die wahrscheinlich nicht im Alltag jeden Tag tragen und dotzt überall irgendwie an, sondern dann wirst du die schonen. Und bei Menschen ist es genau umgekehrt. In dem Moment, wenn ich mich zu sehr schone und immer in meiner Komfortzone bin, dadurch alter ich schneller, dadurch werde ich schwächer, anfälliger etc. etc. Das heißt, der Mensch funktioniert genau andersrum wie ein Gegenstand.
Ja, und zwar einfach in einem gesunden Bereich, wie du es gerade eben schon gesagt hast, Adi, zu lange, zu intensive Kälte und wir erfrieren. Ich meine, wir konservieren natürlich dann auch. Ich glaube, der AC ist gut erhalten geblieben, aber das ist ja nicht das Ziel der Sache, der Kälteexposition, über die wir reden. Wie ist es eigentlich bei uns so im Allgemeinen? Haben wir immer die gleiche Temperatur? Also wir reagieren ja auf Kälte. Ich glaube, da hast du dir Gedanken drüber gemacht.
Ja, da geht es um das Thema des zirkadianen Rhythmus. Und das
zirkadianer Rhythmus bedeutet...
Müssen wir erstmal erklären, ja.
Ja, das kann ich erklären. Und zwar zirkadianer Rhythmus heißt circa ein Tagesrhythmus. Also ihr müsst euch vorstellen, oder der Zuhörer kann sich vorstellen, dass es immer unser Körper durchläuft in einem 24-Stunden-Rhythmus gewisse Phasen. Und da ändern sich auch beispielsweise Hormonachsen, haben wir auch, glaube ich, schon in dem ein oder anderen Podcast angesprochen, auch das Cortisol-Level zum Beispiel, wie sich das über den Tag verändert. Und so ist es bei der Temperatur auch. Ich möchte es einfach jetzt mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Und zwar, wenn wir schlafen, haben wir circa ungefähr 2 Stunden vor dem Aufwachen unser Temperaturminimum. Und dann steigt es langsam auf und erhöht sich die Temperatur und dann erwachen wir.
Hast du zufällig Gradzahlen dabei, was absenken ist? Weil es sind ja nicht mehrere Grad, sondern wahrscheinlich ja, Zehntel Grad.
Also es ist tatsächlich, ich kann dir sagen, beim Einschlafen sind es, damit wir einschlafen, circa, es variiert zwischen 1 bis 3 Grad tatsächlich. Wir müssen, also das ist tatsächlich laut der Literatur, die ich gelesen habe, ist es da dafür, dass wir einschlafen können, darf sich die Temperatur um 1 Grad verringern, damit wir einschlafen. Okay. Genau, und dann eben geht die Temperatur nach oben bis ungefähr Richtung Nachmittag. Und dann ist ungefähr der Zenit erreicht und dann geht es langsam wieder nach unten, bis wir dann eben Richtung abends immer und immer oder die Temperatur immer niedriger wird und wir dann irgendwann wieder mit 1 Grad abfallen und dann einschlafen. Das ist der Verlauf des Zirkadianrhythmuses, was die Temperatur betrifft. Mhm. Das ist natürlich dann auch interessant für auch das Timing dann, wenn wir Richtung Kälte sprechen. Also wann können wir uns dann idealerweise dann mit der Kälte beschäftigen und dann auch dann wirklich willentlich einer Kälteexposition entgegensetzen. Dazu, glaube ich, kommen wir aber dann nochmal später im Detail.
Mhm. Prima. Also einmal zirkadianer Rhythmus. Das ist ganz wichtig, dass die normale Körpertemperatur, außer ich habe jetzt Fieber oder was auch immer, oder auch, glaube, wenn ich massiv Alkohol trinke, dann verändert sich es natürlich auch. Wenn ich massiv Kohlenhydrate futter, schnelle Zucker, dann verändert sich die Temperatur auch. Und ansonsten gibt es dann aber wirklich einen Tag- und Nachtrhythmus, ähnlich wie bei den Stresshormonachsen. Und das ist durchaus sehr, sehr spannend. Was könnte, und auch ein ganz wichtiger Faktor damit reinbezogen, im Sinne der zirkadianen Rhythmus, der einen Tag lang ungefähr dauert, also Tag-Nacht-Rhythmus, inwieweit spielen denn saisonale Schwankungen eine Rolle? Also im Sinne von, früher hatten wir vielleicht ein naturbezogeneres Leben, haben also auch hierzulande ja Jahreszeiten ja auch wirklich mitbekommen. Und heutzutage ist es, der Löwenanteil unseres Lebens ist immer in ähnlicher Temperatur, und zwar in Raumtemperatur. Ist das gut?
Ja, an sich, wenn wir uns natürlich jetzt saisonal ein bisschen damit beschäftigen, evolutionär bedingt, ja, sind wir natürlich, war es im Sommer tendenziell, gehen wir jetzt mal von der Region hier aus, etwas wärmer und im Winter ist es natürlich tendenziell kälter gewesen und wir haben uns aber natürlich als Gesellschaft eben diese Wohlfühltemperatur geschaffen. Das heißt, es sind ja künstliche Umstände und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es da auch so ist, dass wir eben schon, dass wir da einfach dann schon gewisse Schwankungen einfach haben oder nicht mehr ganz so in unserem Naturell sind, was auch die, das Ausbilden oder das Nutzen von Kälte betrifft. Mhm. Und oder was machst du genau raus, nochmal, damit ich dich richtig verstehe?
Also es geht darum, auch wieder, wenn ich jetzt die ganze
es
Zeit.
War nämlich nur gerade ganz
na, witzig, wenn ich jetzt die ganze Zeit in der Komfortzone sitze, ne? Also in meiner Raumtemperatur.
Ja.
Und wenn ich dann rausgehe, dann packe ich mich, also jetzt mal ein Beispiel. Ich bin in einem gut temperierten Raum, dann fahre ich mit dem Aufzug runter, setze mich in mein Auto, mache die Sitzheizung an, mach die Heizung von meinem Auto an, dann gehe ins Büro, da ist auch wieder warm. Ist das gut in dieser Komfortzone? Und dann, wenn einer mal das Fenster aufmacht, so, oh Gott, mach das Fenster nicht auf, ich könnte mich erkälten. Das ist doch der reine Wahnsinn, oder?
Definitiv. Da ist es einfach so, dass wir verlernt haben, ich spreche mal jetzt von uns, als Gesellschaft, verlernt haben, auch diese Temperaturschwankungen einfach auch auszuhalten. Zu sagen, gut, es ist jetzt ein bisschen kälter, aber es bringt mich jetzt auch nicht um und ich kann mich anpassen. Und das, da gebe ich dir recht, dadurch, dass wir natürlich auch diese künstlichen Bedingungen geschaffen haben und das vor wahrscheinlich noch 500 Jahren anders war, dass es da schon so ist, dass wir uns einfach etwas mehr zu sehr in der Komfortzone befinden und jetzt auch nicht mehr ganz so gern da raus wollen, was aber rein gesundheitlich gar nicht so optimal ist.
Genau, es ist eher ein Riesennachteil. Ne? Okay, also es gibt Rhythmen. Wir haben festgestellt, es gibt saisonale Rhythmik, es gibt Tagesrhythmik. Der Körper zirkuliert in seinen, variiert in seinen Temperaturen über den Tag hinweg, und saisonal wäre es durchaus lohnenswert, sich eben auch mal extremeren Temperaturen auszusetzen. Übrigens auch Hitzeregulation ist ja genauso wichtig wie Kälteregulation. Definitiv. Ist auch ein hormetischer Reiz. Das heißt zum Beispiel auch dieses Klassische, was auch ja in nördlichen Ländern ja gang und gäbe ist, zu sagen, ich mache abwechselnd Sauna und dann gehe ich unter die kalte Dusche oder ins Eisbecken. Das ist ja grundsätzlich auch was unglaublich Lohnenswertes. Und es gibt schon lang in der Kultur verschiedener Länder eben verankert.
Ja, ne? Absolut. Der Wechsel von Wärme mit Kälte oder die Kombination, das ist natürlich dann der heilige Gral sozusagen, weil du natürlich extrem in die Wärme erstmal gehst und da natürlich nochmal ganz andere Prozesse ankurbelst, ist eine andere Form von positivem hormetischem Stressor, und dann wiederum genau diese Kontrastmethode hin zur Kälte hast. Also das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr potentes Mittel, um auch nochmal viele Prozesse für die Gesundheit positiv zu beeinflussen. Ja.
Jetzt lass uns mal so ein bisschen strukturiert, so Stück für Stück die Sachen aufdröseln. Ne? Es gibt ja, sehen wir ja auch in einer Stadt wie München, gibt es ja mittlerweile ganz viele sogenannte Kryo-Lounges, ne? Also kleine Läden, die ausschließlich Kältetherapie anbieten, diese Kältesaunen, so wie sie heißen, oder Kryotherapie, waren ganz viele lange Jahre ausschließlich stickstoffbetrieben und werden jetzt nach und nach immer mehr, ich sag mal, elektrifiziert, also elektrisch runtergekühlt. Diese Kryo-Lounges haben ganz häufig den Slogan, du stellst dich da 3 Minuten in die Kälte und hast dann so und so viel mehr Kalorien verbrannt und hast einen krassen Stoffwechsel und so weiter. Also ich möchte mit dir heute, oder wir wollen mit dir heute, folgende Themen besprechen. Kälte wird häufig assoziiert mit dem Thema Boosten des Stoffwechsels. Also kann ich wirklich Fett verbrennen, wenn ich in sowas gehe? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was macht's mit meinem Stoffwechsel? Die zweite wichtige Frage ist, wie zahlt's auf mein Immunsystem, auf meine Zellgesundheit ein? Da würde mich wirklich auch interessieren, wie funktioniert denn das, dass ich mich eigentlich erkälte? Also was heißt denn das eigentlich, eine Erkältung? Vielleicht haben wir ja da eine Antwort darauf. Und dann eben vor allem eben auch die Themen, gibt es noch weitere Bereiche, wo Kälteanwendung, Kältetherapie was Nützliches sein könnte, im Sinne vielleicht sogar physiotherapeutisch entzündungsminimierend, ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Und der letzte Punkt, den ich heute im Podcast eben gern herausarbeiten würde, abschließend, was gibt es denn für Protokolle, was kann ich denn genau tun, was nehme ich denn jetzt als Einzelner, der jetzt vielleicht auch gar nicht so tief in Biohacking und so weiter drin ist. Also gibt es vielleicht einen goldenen Weg für Biohacker und gibt es einen abgesparten Weg, ein bisschen lower level für jemanden, der sagt, naja, das will ich alles nicht, aber ich würde den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Also nochmal, Stoffwechsel ist das Thema, Immunsystem ist ein großes Thema, das Thema Entzündungen ist ein Thema, was gibt es für weitere Therapieformen und dann, was nehme ich mit, was kann ich an Maßnahmen mitnehmen? Lass uns da so vielleicht vorgehen.
Okay, ja.
Also der Gedanke, also ich bin theoretisch nicht so wahnsinnig tief drin wie du, Adi, aber vom Gedanken, dass ich sage, okay, nur weil ich jetzt friere, ist mein Stoffwechsel so wahnsinnig hoch, weil die Sitzungen in so einer Kryosauna, Thomas, korrigiere mich, sind um die 3 Minuten. Mhm. Das heißt, dass ich in 3 Minuten mich so runterkühle, dass ich danach dann tagelang davon profitiere, meinen Körper wieder aufzuwärmen, halte ich so mal pauschal für nicht relevant. Also der Reiz und dann dieses Runterkühlen. Also ich kühle ja nicht meinen Körper irgendwie auf 30 Grad runter, wo ich dann eben kurz vorm Sterben bin, sondern und es braucht dann wahnsinnig viel Reibungsenergie und Zitter dann 2 Tage lang, dass ich mehr Energie verbrauche. Der Gedanke kann ja nicht stimmen, oder?
Ja, es ich sag mal so, ich möchte gerne kurz vielleicht, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, gerne, eine Studie da platzieren, die, finde ich, ganz interessant ist, weil auf der einen Seite sie drei verschiedene Temperaturen angibt, wo Probanden getestet wurden für eine Kälteexposition. Die war aber sehr lange. Also es ging immer um eine Exposition von einer Stunde, also eine wirklich Stunde, sehr lange, aber eben zu drei verschiedenen Temperaturen. Und zwar einmal bei 32 Grad Celsius, bei 20 Grad Celsius und einmal bei 14 Grad Celsius. Aber auch noch Temperaturen, wo ich sagen kann, das ist jetzt noch nicht wirklich, wie man jetzt hier in München jetzt in den Eisbach gehen oder so im Dezember. Also es ist noch human, es sind jetzt keine sehr niedrigen Temperaturen.
Wurde da auch gemessen, was haben die Leute angehabt? Waren die nackig oder?
Die waren quasi genau bekleidet, wahrscheinlich bis zur Unterhose, komplett nackig jetzt nicht, aber bis zum Kopf quasi, also der Kopf war noch draußen. Und dann haben sie die Kälteexposition durchgeführt. Also die Schultern waren auch noch
im Wasser. Also das ist nämlich wichtig zu sagen, dass die bei 14 Grad waren, die waren nicht mit dem Anorak in der Studie, ne?
Die waren nicht mit dem Anorak in der Studie und es war ein Kältebecken. Das war also ein
Wasser.
Ein Eiswasser sozusagen oder ein kaltes Bad.
Verstanden,
sozusagen. Ja. Und das ist nämlich noch interessant, weil wenn wir jetzt natürlich Luft mit Wasser vergleichen, einfach von der Wärmeleitfähigkeit, ist ja die Wärmeleitfähigkeit von Wasser mehr als 25 mal höher als von Luft.
Wow, okay.
Das heißt, wenn wir eine Kälteexposition jetzt draußen planen, dann ist das nicht ganz so effizient, rein vom Runterkühlen, ne, dass wir schon einfach länger brauchen, um runterzukühlen, als im Wasser.
Also das Wasser kühlt mich schneller aus als jetzt Luft, also 14 Grad Lufttemperatur draußen gegenüber. Ich stelle mich in eine Tonne mit 14 Grad kaltem Wasser.
Ist was anderes.
Ist was anderes. Das heißt, das Wasser kühlt mich deutlich schneller und intensiver aus als nur Luft.
Aber nicht besser, sondern nur schneller, ne? Weil wenn ich jetzt eine gewisse Zeit an der Luft bin, also dann kühle ich da genauso ab als im Wasser, nur es geht schneller im Wasser.
Definitiv. Richtig? Also die Wärmeleitfähigkeit ist einfach höher, deswegen ist es effizienter und man kühlt schneller.
Faktor 25.
Richtig. Genau, und in der Studie wurde eben geschaut, wie ändern sich gewisse Hormone und also die sogenannten Katecholamine, das heißt Adrenalin, Noradrenalin und auch Dopamin. Auch noch interessant für die Effekte auf das Thema Stimmung. Das ist auch was wir gerne später besprechen können.
Ja, das ist nochmal ganz wichtig, weil Dopamin wird häufig fälschlicherweise als Glückshormon bezeichnet. Dabei ist es ist ja eher ein Botenstoff. Und es ist kein Glücksbotenstoff, sondern es ist eigentlich der Motivationsbotenstoff.
Fürs Belohnungssystem.
Belohnungssystem, genau. Ja. Es sind teilweise auch Endorphine, das ist eher Belohnung, Glück. Und Motivation, also hin zur Volition, dass ich halt das, was ich mir vornehme, auch dann umsetze. Die Motivation, mein Antrieb, das ist viel Dopamin getrieben. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel für viele. Deswegen ist es schon spannend zu sagen, hey, ich kann auch meine Motivation steigern und meinen inneren Drive durch Kälte.
Absolut. Jetzt nochmal, wenn wir schon drüber sprechen, alleine jetzt kann ja für sich jeder mal auch als Experiment machen, auch mal so eine Kälteexposition durchzuführen, ist ja alleine dieser stimmungsaufhellende Effekt einfach auch danach, nach so einer Kälteexposition, ich meine, das fordert mich, aber danach fühlen sich die meisten schon wirklich gut und einfach aktiviert. Und dieser Effekt ist halt auch einfach erwiesenermaßen wirklich, wie ich dann auch gleich jetzt zeigen werde, schon eben auch gegeben.
Also nochmal die absolute Erkenntnis aus der Studie, wenn du sagst, das sind die ein, zwei Erkenntnisse aus der Studie sind?
Die Erkenntnisse sind erstens, dass bei 32 Grad tatsächlich nichts passiert ist. Also da gab es keine signifikanten Veränderungen.
Im Stoffwechsel?
Im Stoffwechsel, das ist auch wichtig. Die Stoffwechselrate hat sich nicht verändert.
Weil vielleicht waren die ja trotzdem glücklich und entspannt, die Leute. Das kann ja auch sein.
Noradrenalin und Adrenalin haben sich auch nicht verändert und das Dopamin auch nicht. Also tatsächlich, da ist alles gleich geblieben, also nicht keine signifikanten Veränderungen.
Vielleicht hat so ein bisschen das autonome Nervensystem, das Parasympathikus, vielleicht waren sie einfach, also ich würde in einem 30 Grad warmen Wasser ich wäre entspannt.
Nein, das ist ein Irrtum. Also wir haben es damals in der Physio tatsächlich gehabt, dass ich so Nein sage. Du würdest zu Hause, wenn du in die Badewanne steigst. Oh. Ja. Weil es war der Gedanke, was ich nämlich gerade auch dazu beitragen wollte. Du würdest dir zu Hause nie eine Badewanne mit 32 Grad warmen Wasser.
Zu heiß.
Eiskalt. Deine Körpertemperatur ist ja um die 37 Grad. Das heißt, du wirst 37 Grad Wasser ist indifferent. Nur, das ist weder warm noch kalt.
Okay.
Und das ist hoch. Das heißt also 30 Grad, das ist so, du sagst so, wenn du im Sommer bist und du sagst, das Meer hätte 30 Grad, dann würdest du das als angenehm empfinden, weil du ja schwitzt und ist ein bisschen abkühlen, aber das würdest du als indifferent wahrnehmen, also so eine hohe Temperatur. Okay. Und erst wenn es so Richtung 40 Grad geht, würdest du eine Badewanne als warm bis heiß wahrnehmen. Und alles unter 37, 36, 35 Grad, das würdest du schon sagen, da will ich nicht rein, was ist denn das? Also allein, ich weiß nicht, wie es im Schwimmbad ist, beim Warmbadetag, da kommst du auch nicht an die 30 Grad und da würdest du auch keine Stunden drin bleiben. Wenn du reingehst, empfindest du es als okay, aber würdest du gar nicht als super, super warm annehmen, gegenüber 32 Grad draußen, die Temperatur draußen ist 32 Grad, also fängt es halt an zu schwitzen wie die Sau.
Okay, also 32 Grad hat sich nichts verändert von der Stoffwechselrate.
Bei 20 Grad, da hat sich die Stoffwechselrate um 93% erhöht. Das ist in dieser Studie
Das heißt, ich verbrenne dann mehr Kalorien.
Die Stoffwechselrate in der einen Stunde, das muss man sehen, das ist eine Stunde, also es ist relativ lange auch, das ist, darf man nicht vergessen, da habe ich jetzt 93% eine erhöhte Stoffwechselrate, aber, großes Aber, man kann es jetzt nicht 1:1 auf den Kalorienverbrauch ummünzen, das ist nochmal wichtig zu sagen, weil da spielen nochmal andere Faktoren da, aber es geht um die Stoffwechselrate und nicht den Kalorienverbrauch. Das
ist ein wichtiger Punkt, weil ich bin ungefähr bei 2200, 2400 Kalorien in Moderation, wenn ich jetzt nicht, also pro Tag, nicht pro Stunde, was ich verbrenne, wenn ich jetzt nicht krass mich bewege und nicht krass Sport mache. Das heißt, roundabout knappe 200 Kalorien pro Stunde würde ich jetzt verbrennen. Ja? Das ist ja relativ viel. Es ist jetzt nicht so, wenn ich eine Stunde bei dieser Temperatur verweile, dass ich dann 400 Kalorien statt 200 Kalorien verbrenne. Nein. Das ist ganz wichtig.
Genau. Und jetzt nochmal die Stufe 3 dann bei 14 Grad. Da haben wir eine Stoffwechselerhöhung oder die Rate, die sich verbessert, um 350%. 350%, also es ist schon ordentlich. Ja. Und dann auch Anpassungen bei den Katecholaminen, also dann auch das Noradrenalin, was sich erhöht hat, um 530%. Dopamin auch ein Anstieg um 250%, was definitiv signifikante Veränderungen sind. Und noch dazu, die sind anhaltend bis 2 Stunden danach. Danach wurde kein Blutsample mehr genommen, ich gehe davon aus, dass es sogar länger nochmal auch danach diese erhöhten Stände gab. Also wirklich ein potentes Mittel, aber wichtig, es gibt bisher es war eine sehr, sehr lange Kälteexposition im kalten Wasser und deswegen können wir da nicht 1:1 gleichziehen mit einer 3-minütigen kalten Dusche zum Beispiel.
Ah, das ist krass, also 14 Grad eine Stunde.
Ja.
Das ist, da musst du schon, wie hat es Olli Kahn gesagt? Eier haben. Vielleicht sind die danach ein bisschen kleiner.
Wobei 14 Grad ist halt schon, es ist schon kalt, aber es ist jetzt nicht irgendwie super, super, super kalt.
Eine Stunde ist schon eklig, glaube ich, oder?
Ja, aber jetzt rein von der Temperatur.
Ja.
Was halt schwierig ist bei jetzt zum Beispiel so Studien mit kalter Dusche, da ist es halt einfach sehr, sehr schwierig, das zu standardisieren, weil jeder duscht halt dann kalt anders. Ne? Die manchen strecken halt den Kopf irgendwie raus oder sind dann halt nicht komplett mit der ganzen Körperfläche unter dem kalten Wasser.
Also ich halte meistens eine große Zehe rein.
Ja, das ist der Start meistens, oder? Dann so. Und dann der andere.
Und das Ende.
Da kommt einmal der Schrei und dann geht's rein, oder?
Ich finde kalt duschen, ich persönlich finde kalt duschen das ekelhafteste ever, also ekliger für mich wie in ein kaltes Becken zu steigen oder bei uns in die Kryotonne zu gehen, muss ich echt sagen. Kalt duschen ist für mich der Endgegner.
Es ist halt auch fließendes Wasser, ne? Also es ist halt nochmal, ich finde es auch nochmal schlimmer. Was tatsächlich für mich das Anspruchsvollste war, was ich gemacht habe, ist, also kalt schwimmen finde ich nochmal. Wenn Bewegung dazu kommt, dann bildet sich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt in den Eisbach steigst und du bewegst dich nicht, dann entsteht ein Wärmefilm um deinen Körper herum. Das heißt, da passiert noch ein bisschen Wärme innen drin, um diesen Film herum. Und wenn du dich halt bewegst, dann entsteht dieser Wärmefilm nicht. Das heißt, du nimmst es nochmal viel, viel kälter wahr. Und es ist tatsächlich auch, ne, für deinen Körper viel, viel kälter, wenn du natürlich jetzt ein paar Schwimmzüge dann noch machst oder deine Arme hoch und runter bewegst.
Wobei Eisbach könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass der fließt, dass der diesen Wärmefilm wegträgt. Ja. Also weil es fließendes Gewässer ist, aber gegenüber wahrscheinlich, wenn du dich in einen See stellst, und da ist auch die Frage, stellst du dich wirklich hin? Also gehst du so weit, dass das Wasser nur noch bis zum Hals reicht, oder gehst du einfach nur bis zum Bauchnabel und setzt dich dann hin? Machst dich ja kompakt, dadurch konservierst du natürlich nochmal mehr Körperwärme in den diversen Falten, die sich dann bilden, wenn ich mich in die Hocke gehe. Kniekehle, Achsel.
Ja, klar. Okay, nochmal zurück zum Stoffwechsel. Gibt es daraus Ableitungen, gibt es daraus Erkenntnisse, was wir zu diesem Thema noch sagen können? Denn es sind ja wirklich einige Werbeversprechen von diversen Anbietern von Kryotherapie, die sagen, mach das paar Mal die Woche und du verbrennst dich schlank sozusagen. Ja? Also ist das ein Werbeversprechen, dass das gut ist? Was passiert mit dem Stoffwechsel denn da genau?
Soll ich jetzt auf das Werbeversprechen eingehen?
Auf beides, okay. was du immer möchtest.
Also ich gehe jetzt mal auf das Werbeversprechen kurz ein. Also ich finde das tatsächlich schon ziemlich krass, also weil es halt viele Dinge überhaupt nicht, also es ist halt nicht holistisch gesehen, ne? Weil der treibende Faktor ist halt, wie wir es ja schon auch so oft beim Thema Abnehmen ja auch gesagt haben, ist halt das Kaloriendefizit. Und tatsächlich jetzt auch, wir gehen jetzt mal von dieser Studie aus, aber keiner, also kein Alltags oder keiner im Alltag geht ja eine Stunde in ein Kältebecken beispielsweise, erstmal das. Und deswegen werden die Effekte auch nochmal geringer ausfallen und sind halt nicht so, dass man jetzt sagen soll oder kann, das ist jetzt ein großer Kalorienverbrauch, der da geschieht, sondern es ist halt eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das Wichtige ist einfach zu sagen, dass wenn das Kaloriendefizit nicht da ist, dann hilft mir auch die Kälteexposition nicht. Ja, also das ist, ich finde, das ist schon, es ist eine Ergänzung, es kann ergänzend wirken, aber verbrenn oder geh in die Kryosauna oder in die Kryotherapie und dann wirst du schlank. Das ist halt sehr provokant schon ausgesagt. Provokant. Und find ich auch jetzt nicht.
Es gibt ja diesen sogenannten Nachbrenneffekt, ne? Also im Sport, ne? Wenn ich jetzt intensiv Intervall mache oder auch nach dem Krafttraining, dann gibt es ja diese Sauerstoffschuld und dann eben auch im Sinne der Superkompensation arbeitet der Körper im Wiederherstellen des Status quo und der Anpassung im Positiven. Das verbraucht Kalorien, allerdings ja deutlich weniger, als wir früher immer gedacht haben, ne? Also jetzt so ein intensives Krafttraining und noch ein kleines HIIT-Intervall hinten dran. Da haben wir früher gedacht, meine Herren, da verbrennst du 24 Stunden wie ein Weltmeister. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also wenn ins Hoch kommt, verbrennst du da nochmal vom Nachbrenneffekt vielleicht 100, 200 Kalorien, das war's. Ist das vergleichbar auch mit der Kälte? Zu sagen, ich gehe 3 Minuten in die Kälte und es gibt wohl irgendeine Art von Nachregulation, aber die ist wahrscheinlich weitaus kleiner, als viele so hoffen mögen, oder?
So will ich von ausgehen, ja. Also auch jetzt aktuell von dem, was ich an Literatur jetzt zusammengetragen habe und auch was sich so jetzt andere Experten einfach kundgetan haben, ist definitiv dieser Nachbrenneffekt, wenn wir es so jetzt sagen wollen, von der Kälteexposition auch sehr gering. Und
aber ich habe eine Begünstigung meines Stoffwechsels. Das bedeutet, also mein Stoffwechsel kann gesunden, ist das so? Also wir reden ja häufig von Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel. Wo ziehe ich als in Ruhe meine Energie her? Da kann ich einen positiven Einfluss drauf nehmen durch die Kälteexposition. Ich sage, ich habe ein Stoffwechseltraining, dass ich im Zweifel vielleicht besser auf meine Fettreserven zugreifen kann. Gibt es da den Effekt?
Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, dass es jetzt eine verbesserte Fettverbrennung fördert, ne? Die Kälteexposition, das jetzt nicht. Was halt durch die Kälteexposition passiert und vor allem durch die wiederholte Kälteexposition ist, dass sich Fettzellen verändern.
Was bedeutet das im Genauen?
Es gibt ja das meiste oder das, was die meisten kennen, sind weiße Fettzellen oder weißes Fettgewebe. Das ist das, was wir auch zur Energiegewinnung heranführen können, um daraus eben dann auch unsere Energiewährung ATP zu produzieren.
Also die genau, also das, was alle so als Fettdepots kennen, so ein bisschen der Bauchspeck und wo es halt überall so hängt, am Popo, an den Schenkeln, wo auch immer, das ist weißes Fettgewebe.
Das ist weißes Fettgewebe. Okay. Und es gibt aber auch braunes oder / beiges Fettgewebe. Und dieses Fettgewebe ist sehr, sehr stoffwechselaktiv und ist auch thermisch aktiv. Und warum ist das Ganze so? Dieses Fettgewebe ist mit Mitochondrien, also unseren Zellkraftwerken, bestückt. Diese Mitochondrien verwenden ATP als Brennstoff, um dann eben auch Energie zu produzieren.
Das haben vor allem Babys viel
braunes Fettgewebe. Genau, Babys haben das und deswegen zittern tatsächlich Babys auch nicht, weil sie eben einen sehr hohen Speicher an braunem Fettgewebe haben.
Das ist ein ganz spannender Begriff, nämlich auch, das nennt sich Non-Shivering Thermogenesis, wenn ich mich nicht täusche. Das bedeutet, dass ich mich aufheizen kann, ohne dass ich diese Muskelfriktion habe, also dieses Muskelzittern. Weil dieses Muskelzittern, wenn es mich so schüttelt, das erzeugt ja auch Wärme. Durch die Reibung auf muskulärer Zellebene erzeugt das Ganze ja auch Wärme. Und Babys haben das relativ wenig, außer sie werden halt zu krasser Kälte ausgesetzt, weil sie viel braunes Fettgewebe mit ihrer Geburt schon mitbringen. Und deswegen haben die eine viel bessere Thermoregulation. Und wir machen es total kaputt, indem wir die Babys viel zu warm einpacken. Und auch kleine Kinder tendenziell viel zu warm einpacken. Das ist, glaube ich, eines der größten Missstände, wenn ich auch, also meine Kleine ist jetzt 5,5, und das, was ich da so die ersten Jahre auch bei anderen Eltern halt gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, Alter, es ist draußen, hat es irgendwie 20 Grad und das Kind kriegt noch eine Mütze auf den Kopf, wo ich mir denke, in welcher Welt lebst du denn eigentlich? Aber Ambiguitätstoleranz, ich habe es ausgehalten.
Sehr gut, Thomas.
Heißt es, je öfter, je länger, also vom Wirkungsmechanismus, du wirst jetzt später noch drauf eingehen, was ist praktikabel, was ist ideal, was ist zumindest mal, wir reden ja immer gerne von der Minimum Effective Dose, das heißt, was ist für jeden vielleicht erfüllbar in seinem Alltag. Je mehr ich in die Kälte gehe, passe ich mich ja auch an. Also ich habe ja meine eigene Praxis auch schon mal gemacht mit 14 Tage Eisbaden im Winter. War tatsächlich am Schluss so, dass um ins Wasser zu kommen, musste ich die Eisschicht dann durchbrechen. Und am Anfang, ich glaube, es waren 1,5 Minuten, dann bin ich raus. Sind mir die Füße fast abgefroren und Neujahr, vielleicht war auch ein bisschen der Restalkohol schuld. Aber dann war ich da mit meinem Trauzeug und sind mir 12 Minuten halt dann im Wasser gestanden. Und das kann sich das dann so schnell auch anpassen, dass ich dann eben eine Kältetoleranz aufgrund vielleicht vermehrten braunen Fettgewebes habe oder einfach die Adaptation, dass ich sage, okay, kann ich halt jetzt besser weg.
Also die Anpassung erfolgt halt tatsächlich geht um die Vermehrung der braunen Fettzellen. Jetzt rein von der Dauer, wie lange das braucht, ist jetzt schwierig zu sagen, das ist sehr individuell. Aber es ist natürlich nicht mit einem Mal oder einer Woche oder 2 Wochen getan, sondern ist tatsächlich schon gut rein, jetzt schon um das vorwegzunehmen, sich da im Herbst auf die Wintersaison vorzubereiten, damit man natürlich dann im Winter auch die positiven Begleiterscheinungen nutzen kann, zum Beispiel die verbesserte Immunabwehr, aber auch die bessere Resistenz gegen die Kälte und das halt als Vorbereitung im Herbst für den Winter.
Ein spannender Punkt, den du sagst, ich habe sogar mit meinen Kunden, bin ich noch einen Schritt weiter gegangen, habe gesagt, komm, mach's im Hochsommer. Wo es am wärmsten ist, da duschen wir ja gern mal ein bisschen kühler. Fang da an. Und dann behalt's bei.
Definitiv von einem Coaching-Ansatz total richtig, weil klar, dass die kalte Dusche ist ja, es ist nicht ganz so kalt und du kannst dann langsam so auch mit der Temperatur runtergehen Und ja, macht total Sinn, da schon die Gewohnheit zu implementieren. Aber ich würde sagen, also spätestens dann im Herbst schon damit zu beginnen, damit die Anpassungserscheinungen einfach auch Zeit haben zu passieren. Jetzt aber nur noch mal, was diese Umwandlung betrifft vom Fettgewebe, finde ich auch noch mal interessant, wenn wir darauf eingehen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass der Prozess abläuft. Ihr müsst euch das vorstellen, dass das weiße Fettgewebe umgewandelt wird in braunes Fettgewebe. Und zwar gibt es dann ein gewisses Protein, ein Signalprotein, das heißt UCP1. Und das dockt an an gewissen Rezeptoren im weißen Fettgewebe an und signalisiert dann diesem weißen Fettgewebe, dass es Mitochondrien neu bildet. Das heißt, es wird transferiert, also konvertiert, das Fettgewebe. Und das ist schon interessant, dass wir eigentlich so gesehen den Bauchspeck auch in einer gewissen Art und Weise umwandeln können in braunes Fettgewebe.
Das ist interessant, ja. Können wir sagen, dass das braune Fettgewebe also somit per se auch ein gesundes Fettgewebe ist?
Absolut. Es ist hoch stoffwechselaktiv.
Mhm. Auf positive Art und Weise?
Auf positive Art und Weise?
Genau, ja. weil zum Beispiel Viszeralfett ist ja auch stoffwechselaktiv.
Genau, das anders, ne? Darf man dazu sagen, das stimmt. Was darf ich dazu sagen? Nein, und es steigert auch den Grundumsatz. Mhm. Und das ist natürlich dann wieder ein letzten langfristiger Effekt. Und jetzt, wenn wir wieder zum Thema Abnehmen kommen,
Stoffwechsel abnehmen, ja.
Ja, dann ist es natürlich schon wieder interessant, das zu nutzen als Maßnahme, zu sagen, gut, durch die Erhöhung meines braunen Fettgewebes steigere ich meinen Grundumsatz. Durch einen erhöhten Grundumsatz kann ich wieder besser abnehmen. Ja, also es ist schon interessant, aber trotzdem bleibt halt der bleibende Faktor ein Kaloriendefizit. Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute einfach wissen sollten, damit sie nicht den Trugschluss geben und sagen, ah, okay, jetzt gehe ich ins Training und dann mache ich nochmal meine Kryo 5-mal die Woche und esse aber egal was und werde schon irgendwie abnehmen. Das ist halt aus meiner Sicht nicht so, wie man es machen sollte.
Mhm. Ja. Also Kryo einfach, kann man jetzt hier schon sagen, nicht zum Abnehmen geeignet als
unmittelbare
Quickfix. Ja, kein Quickfix. Genau. Aber das, was eben mir auch ganz viele Leute eben schon berichtet haben, egal ob es jetzt, wir haben ja auch unsere Kryosauna unten, also es ist jetzt nicht, dass wir sagen, okay Leute, ihr solltet nicht in diese Einrichtungen gehen, sonst müssen wir unsere ja auch verkaufen.
Nur zu uns sollten sie kommen.
Nur zu uns, kommt ja. Nur zu uns.
Unsere ist ganz anders.
Einzigartig. Nein, aber dieses, dass sie total wach, frisch danach sind, das würdest du jetzt auf das Dopamin auf die Dopaminausschüttung auch.
Ja, Noradrenalin auch, ne? Genau. Dieses schnelle Stresshormon, was halt. Ah ja, und noch interessant, was ich auch in der Studie nochmal gesehen habe, ist, weil wir haben ja verschiedene Stresshormone. Einmal das Noradrenalin und das Adrenalin, eher kurzfristige Stresshormone, und dann das Cortisol, langfristiges Stresshormon, was eher Stress, also den sogenannten Distress, also den negativen Stress fördert.
Auch wenn er chronisch wird, ne?
Auch wenn er chronisch wird. Und jetzt ist das Interessante, bei dieser Studie ist rausgekommen, dass es keine Erhöhung von Cortisol gab.
Das glaube ich.
Und deswegen ist es halt auch wichtig, eine Kälteexposition erhöht unsere kurzfristigen Stresshormone, aber nicht unser Cortisol.
Das ist ja tatsächlich etwas, bei fast allen hormetischen Reizen ist es so. Beim Training, bei Hitze, bei Kälte, dass ich in dem Moment in den Flucht- und Kampfmodus komme. Das heißt, Adrenalin, Noradrenalin geht hoch. Aber langfristig, aufgrund dessen, dass ich einen körperlichen Response habe, dass ich meinen Körper in Stresssituationen schicke und nicht nur meine Birne und meine Seele, wie es ja in unserem Alltag häufig ist, reguliere ich mein Cortisol, was super wichtig ist.
Und das ist eben der Einfluss, weil du gerade wieder Flucht und Kampf gesagt hast, der Einfluss auf den Sympathikus. Ja, also das ist der gerne auch unreguliert hoch ist, wenn ich sage, ich habe ständig Distress im Alltag.
Also ohne körperlichen Response.
Genau, ohne, nicht körperlich, sondern eben diesen psychischen. Und dann bin ich hochreguliert, ja, und halte eben da oben mein Level, aber den Sympathikus eben durch gezielten Stress eben hochzufahren, also unter Stress zu setzen, Sport, Kälte, Sauna, Hitze, ist jetzt auch ähnlich, hochregulieren, danach komme ich wieder in die Entspannung, komme dann wieder in die Ruhe, reguliere mich runter und somit habe ich auch eine Stressanpassung im Alltag, was eben super gut funktioniert gegenüber dem Parasympathikus, den ich nicht so gezielt eben beeinflussen kann. Also ich sage, okay, ich aktiviere jetzt meinen Parasympathikus, der eher für die Verdauung, für die Ruhe, fürs Runterkommen, fürs Schlafen zuständig ist. Den kann ich nicht so nicht gezielt stimulieren oder aktivieren. Also ich sage, okay, komm, jetzt aktiviere ich mal deinen Parasympathikus, fahre ein bisschen runter. Sondern ich sage, okay, gezielter Stress, gezielter Reiz, okay, jetzt bin ich voll da, Stress vorbei, komme ich dann auch wieder runter und dann reguliert sich dann mein vegetatives Nervensystem eben.
Finde ich auch mega spannend, was du sagst, und wenn ich da was aufgreifen darf, weil wir ja auch vorhin über den zirkadianen Rhythmus gesprochen haben und du hast gesagt, es ist jetzt wirkt ja sehr parasympathisch, also sehr aktivierend.
Sympathisch.
Meine ich, genau, sympathisch, Entschuldige. Und zwar, wenn wir uns natürlich jetzt angucken, das Timing für die Kälteexposition kann ja dann auch entscheidend sein, weil wenn ich jetzt mal wieder zum Beispiel ins Coaching gehen würde auch oder mir individuell Kunden auch zum Beispiel anschaue und ich merke, okay, der hat Schlafthemen und er berichtet mir von Schlafthemen, das heißt, er hat Probleme beim Einschlafen, dann macht es halt nicht so viel Sinn, die Kälteexposition spät am Abend zu machen, weil wir dann natürlich wieder als körperliche Response eher aufhitzen, ne? Und deswegen auch wieder nicht so gut eben in diese Abkühlung kommen, um wieder besser einzuschlafen. Das heißt, es wäre besser vom Timing, dass er es in der Früh macht, wo es besser ist, dass er eben diese Kälteexposition hoch, weil er ja die Temperaturanstieg möchte, um eben aktiver zu sein. Und gleichzeitig ist es ein guter Kickstart für den Morgen, sich unter die kalte Dusche zu stellen, weil wir dann eben wieder diese Ausschüttungen von den Katecholaminen haben, von Dopamin, Noradrenalin etc.
Was aber wenn ich sage, ich habe als Effekt von Kälte unmittelbar danach dann eher dieses Entspannen runterfahren, bin ich vielleicht dann nicht auf dem Bereich Temperatur, da ich sage, okay, ich habe diese Temperaturabsenkung und danach gehe ich hoch, ist nicht so ideal zum Einschlafen, aber wenn ich sage, okay, diese kalte Dusche und ich fahre meinen Sympathikus nochmal, ich trigger den nochmal richtig an, der tagsüber vielleicht ohne diese körperliche Antwort und diese körperliche Response eben die ganze Zeit oben war und jetzt fahre ich den einfach nochmal hoch über die Kälte, um danach eben meinen Sympathikus runterzufahren, dann komme ich vielleicht dadurch sogar eher in die Entspannung.
Ja, also
könnte ich mir zumindest vorstellen.
Gibt's, also gibt es auch immer mal wieder Hinweise darauf. Ich glaube, am Ende musst du es ausprobieren.
Ne? Ja.
Und ich meine, das ist ja individuell. Ist ja nichts, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt einmal gemacht, jetzt ist mein ganzes Schlafsystem kaputt.
Also ich nehme mit bis an den Punkt, dass im Sinne des Stoffwechsels diese Werbeversprechen einfach erstmal nur Bullshit erstmal sind, weil dieser, ja, ich nenne es jetzt mal Nachbrenneffekt, wahrscheinlich so gering ist, dass er verschwindend gering ist. Auf der anderen Seite ist es unter Stoffwechselgesichtspunkten trotzdem super interessant, und zwar über Bande, also indirekt ist es interessant, weil wenn ich das eine Zeit lang mache, wandle ich mein weißes Fettgewebe durchaus in braunes Fettgewebe um, was meiner Gesundheit extrem förderlich ist, und es pusht meinen Stoffwechsel, weil ich eben einen verbesserten Fettstoffwechsel habe aufgrund von mehr Mitochondrienbildung. Das nehme ich mit vom Stoffwechsel. Ich nehme mit, dass es ein hormetischer Reiz ist, der meine schnellen Stresshormone triggert, der mein Dopamin triggert, was durchaus gut ist, weil es mich antreibt, weil es stimmungsaufhellend ist und das in gewissen Tageszeiten mit Sicherheit unglaublich bereichernd ist. Das nehme ich bis jetzt mit. Wenn ich noch einmal auf die Mitochondrien, auf das braune Fettgewebe zu sprechen komme, dann müssen wir ja direkt die Brücke quasi schlagen zum Immunsystem.
Ja.
Weil diese Art, und das sehen wir mal wieder, und das haben wir ja in so vielen Podcast-Episoden jetzt auch schon gehabt, wie eng liegt Stoffwechsel und Immunsystem beieinander. Immunsystem und Stoffwechsel, das ist letztlich, ich kann nicht mein Immunsystem trainieren, ohne dass ich meinen Stoffwechsel auf Vordermann bringe. Stichwort Insulinresistenz und was das wieder mit dem Immunsystem macht, da haben wir ja schon ganz, ganz oft drüber gesprochen. Mhm. Das heißt, Immunschwäche sind ganz häufig stoffwechselbedingte Themen, die ich habe. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und da sprechen wir und da spielen ganz, ganz viel diese Mitochondrien eine übergeordnete Rolle. Immunsystem. Generell. Wenn Leute sagen, ich erkälte mich, dann ist das ja durchaus ein irreführender Begriff. Häufig ist es doch so, oder immer ist es so, eine Erkältung. Was ist eine Erkältung? Eine Erkältung ist, ich gehe raus, habe keine Kälteanpassung. Das heißt, das ist in dem Moment, ist es ein hormetischer Reiz, aber ein für mich zu krasser hormetischer Reiz. Das ist wie wenn ich einen Trainingszustand habe eines Anfängers und mache ein Profi-Bodybuilding-Programm. Das ist auch ein zu hoher Trainingsreiz. Ja? Das ist auch nicht das Richtige für mich, nicht die richtige Dosis. Und in dem Moment, wenn ich keine Kälteanpassung habe und dann gehe ich raus und hole mir einen Zug, ja, weil ich eben das nicht trainiert habe, weil ich nicht gewohnt bin, mich an Kälte anzupassen, dann schwächt es erstmal mein Immunsystem. Wie Training auch, das schwächt ja erstmal mein Immunsystem, bevor ich mich adaptiere. Das ist ja im Prinzip auch der Antifragilität, des Superkompensationsmodells und so weiter. Ich werde ja nicht im Training besser. Also diese hormetischen Reize, diese Stressoren machen mich ja nicht unmittelbar besser, sondern sie schwächen ja erst einmal mein Immunsystem. Ja? Und deswegen ist ja wichtig, dass der Reiz nicht zu krass über meinem Level ist, weil sonst schwächt es mir mein Immunsystem zu stark. Und genau das ist es doch. Wenn ich keine gute Kälteanpassung habe, dann schwächt es mein Immunsystem, wenn ich dann in die Kälte gehe, weil ich es nicht gewohnt bin. Und dann bin ich wieder in einem stickigen Raum mit anderen und hole mir Bakterien, Viren ein und mein Immunsystem ist in dem Moment nicht vorbereitet, weil es geschwächt ist. Dann erkälte ich mich. Das ist Erkältung.
Das ist das sogenannte Open Window. Das heißt, in dem Moment bin ich anfällig für einen Infekt. Nennen wir es einfach so, nicht Erkältung, Infekt, dann ist es weg von der Kälte. Es ist dann aber egal, was für ein offenes Fenster ich sozusagen habe. Also dieses Open Window, das heißt, ob ich zu intensiv Sport gemacht habe, dass ich sage, okay, heute bin ich ans Limit gegangen bei meiner Cardio-Einheit, war im absolut roten Bereich, habe in Intervalle gegangen, dann ist danach bin ich ja nicht super fit. Jetzt gehe ich dann in dem Moment, kommt jemand zu mir her und sagt, ich muss mich wohl erkältet haben und ich erwischt dann genau in dem Moment diese Überdosis an Bakterien, Viren, dann greift es quasi mein in dem Moment vielleicht geschwächteres Immunsystem an, dann habe ich eben sozusagen Pech gehabt.
Ne? Genau, dann habe ich Pech gehabt und somit ist natürlich der Satz, mach's Fenster zu, sonst erkälte ich mich, der ist natürlich Schwachsinn, weil durch das offene Fenster erkälte ich mich per se nicht, sondern es schwächt mein Immunsystem, aber dann die Bakterien oder Viren, denen ich halt ausgesetzt bin, die haben halt dieses offene Fenster. Das kann aber durch jeden anderen Stressor auch zustande kommen. Somit ist es echt gut und wichtig, sich immer mal wieder diesen Stressoren auszusetzen. Übrigens aber auch Viren und Bakterien. Ne? Die haben wir ja eingangs gesagt. Wenn ich mich, weil ich jetzt permanent Maske getragen habe und Abstand gehalten habe, mich überhaupt keinen Viren und Bakterien ausgesetzt habe, dann kriegen wir die Quittung. Und das ist genau das, was wir jetzt momentan auch. Das ist auch eine Art von Open Window. Wir sind mit dem Immunsystem nicht vorbereitet.
Wir hinken hinterher.
Bitte?
Wir hinken hinterher. Sind hinken nicht trainiert. Das Immunsystem ist nicht trainiert.
Ist nicht trainiert.
Es erkennt die Viren, es erkennt die Bakterien nicht mehr, weil es kann das letzte Mal vor 5 Jahren mit einem normalen
Schnupfen. Keine Antikörper mehr da, nichts. Wir haben ja eine Grippewelle ohne Ende. Ja. Und Grippen, die dann aber, es sind Grippen, kein Corona, Grippen, die dann wirklich über 2-3 Wochen echt andauern, wo die Leute echt kämpfen momentan. Ja. Und eben die volllaufenden Kinderintensivstationen, weil ich meine Kinder immer schön warm eingepackt habe, weil sie sich komplett zurückgehalten haben. Ich habe jeden Stressor vermieden und bin nicht vorbereitet. Das ist hausgemacht. Ich sag dir, das ist hausgemacht. Das wird jetzt polarisieren. Trotzdem, es war absehbar. Das war vor 2 Jahren, vor 1,5 Jahren. Es war absehbar, dass das kommt, wenn wir wieder öffnen. Und jetzt haben wir die Quittung. Durch Schonung.
Deswegen ist es einfach wichtig, sich eben adäquaten Reizen auszusetzen.
Genau, und dazu gehört die Kälte.
Ja, und auch, ich werde nicht krank, weil jetzt weil mich mal jemand da irgendwie kurz angehustet hat. Also habe ich ein intaktes Immunsystem. In dem Moment müsste ich quasi mit einer adäquaten Immunantwort auch eben eine Ansteckung verhindern können.
Ja, ja definitiv. Ich möchte gerne noch was einwerfen, was ich, glaube ich, ganz wertvoll finde, auch in dem Diskurs. Und zwar ist es auch der Mindset, den ich gegenüber solchen Stressoren habe. Ein Mindset-Effekt ist unfassbar wertvoll. Und zwar alleine, dass ich weiß, was es für einen positiven Benefit für meine Gesundheit hat, wenn ich mich in einer kalten Dusche auseinandersetze oder wenn ich Krafttraining betreibe und da aus der Komfortzone gehe oder wenn ich auch mal in die Sauna gehe und ein bisschen länger darin bleibe. Alleine der Glaube daran, an die Potenz dieses Reizes, also der verbessert nochmal die Anpassungen. Und das ist auch nachgewiesen, da gibt es eine sehr, sehr, eine Koryphäe in dem Bereich, die Dr. Lea Crum, einen sehr, sehr schönen Podcaster gehört, auch vom Dr. Andrew Huberman und extrem lohnenswert, sich den auch mal anzuhören, alleine was Mindset mit uns macht. Und das ist auch wichtig, das ist kein Placebo, sondern es ist ein nachgewiesener Mindset-Effekt. Und genauso wie der positive Mindset uns da beeinflusst, ist es genauso auch mit dem negativen Mindset. Das heißt, wenn ich sage, ach, jetzt hat er mich angehustet, jetzt werde ich sicherlich krank werden, haben wir genau die gleiche Thematik da rein. Das heißt, dann steigt auch das Potenzial oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine nicht so ordentliche Immunantwort habe, wie wenn ich einen positiven, gestärkten Mindset dagegen habe.
Das glaube ich auch. Also somit, nächster Punkt, können wir den so stehen lassen, abhaken? Was nimmst du da mit aus diesem Punkt Kälte und Immunsystem, Corby?
Ja, also was wir auch häufig eben schon gesagt haben, also es ist nicht der Reiz, der uns eben schwach macht, sondern der macht uns stärker und dass wir im Zweifel halt Pech haben. Das finde ich gerade, das ist dieser Mindset-Gedanke, das ist häufig eher so, sag ich mal, was Subjektives eher das, wo ich sage, okay, das ist ja Einstellungssache. Wenn ich jetzt einen Stressor immer als negativ empfinde, dann wird er mich auch deutlich weiter nach unten hauen. Das war für mich jetzt eher immer so eher was Subjektives, so ja, no, seine Einstellung dazu ändern, geht auch positiver an die Sache ran. Dass das jetzt eben so objektiv eben belegt ist, wo ich sage, okay, passt die Einstellung, dann passt vielleicht dann der Effekt auch noch besser. Finde ich, das nehme ich gerade sehr stark mit.
Ich kann noch eine Studie dazu nämlich sagen, also wenn es euch interessiert, vielleicht hat es ja Platz noch. Und zwar ging es darum, dass eine Studie durchgeführt wurde in einem Hotel von Hausmädchen. Und es wurde geschaut, was haben diese für Tätigkeiten, also wie anstrengend sind die Tätigkeiten und was machen die, haben auch Tracker bekommen, die wurden aber nur von dem Kontrollpersonal ausgewertet und die hatten keinerlei Informationen und haben jetzt auch, wenn sie dann Angaben zu ihrer Arbeit gemacht haben, eigentlich das jetzt nicht als großartig gesundheitsförderlich gesehen. Und dann gab es, das war die erste Kontrollphase, also die erste Testphase und dann wiederum eine zweite Testphase über eine gewisse Zeit, haben sie ein Briefing bekommen, wie positiv doch ihre Arbeit als körperliche Ertüchtigung für ihre Gesundheit ist und was das alles für positive Begleiterscheinungen mit sich bringen kann. Und es hat sich nichts verändert. Ja? Und das Einzige, also von der Arbeitsweise hat sich nichts verändert, hat man auch alles nachgewiesen, aber die positiven Begleiterscheinungen, die die Hausmädchen erfahren haben, waren ganz andere. Also es gab eine Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeiten, also sowohl von der, ich meine, das war die kardiovaskuläre Komponente, also das Herz-Kreislauf-System, da gab es deutliche Verbesserungen bei den Leistungstests. Also alleine wieder da, das Wissen und das Bewusstsein und der Mindset-Effekt hat da schon auch wieder gegriffen. Und das war, fand ich, auch eine sehr, sehr coole Studie, die auch nochmal zeigt, wie wichtig der positive Mindset ist bei so einer Sache.
Absolut, ja.
Die bewusste Kompetenz. Ja, ich weiß, wie gut das ist, was ich hier für mich
bewusste tue. Kompetenz, Mindset, das ist letztlich eine ganz wichtige Facette der Resilienz. Ganz wichtige Facette der Resilienz, mit einer positiven Grundeinstellung ans Leben ranzugehen und nicht jede Hürde als Mega-Problem zu sehen, sondern auch als Herausforderung. Und wie gehe ich damit um? Und das hält mich gesund, definitiv. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Da reden wir ja die ganze Zeit davon, dieser Einklang zwischen Körper und Geist und Seele. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info@r1-sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange, möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen, dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de. Thank you.